Hallo und herzlich willkommen beim Finanz und Verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute gibt es eine spannende Folge, nämlich viele glauben, dass hohe Dividenden gleich ein gutes Investment sind. Und genau dieser Denkfehler bringt Anleger immer wieder in verschiedene Schwierigkeiten. Mein heutiger Gast beweist aber, dass es anders geht, dass Dividendenwachstum und Quality Investing die wahre Kunst sind. Und er zeigt es nicht nur in der Theorie, sondern auch mit einem Echtgelddepot von inzwischen über 60.000 Euro, das jeder einsehen kann. Den Link dazu gibt es dann auch in der Podcast-Beschreibung. Der Südburgenländer Clemens Faustenhammer, bekannt auf Instagram als The Dividend Post, baut jetzt seit Jahren systematisch ein Quality-Dividendendepot auf, betreibt nebenbei auch seinen eigenen Finanzblog und schreibt über Qualität und Kontinuität beim Broker CapTrader. Und in der heutigen Folge, da tauchen wir gemeinsam in diese Thematik ein. Wir schauen uns an, was Quality Investing ist, welche Kriterien dafür notwendig sind und wie man die Strategie für sich selbst anwenden könnte, wenn man natürlich will. Und vorab gleich, wenn ihr nach der Folge Fragen dazu habt, dann schreibt sie uns gerne oder sprecht sie mit Clemens direkt auf unserem Event am 18.09. in der Wiener Börse. Dort steht dann nämlich auch nach seinem Vortrag zu diesem Thema auch für Fragen zur Verfügung. Und jetzt starten wir rein in den wirklich spannenden Podcast. Der Clemens, der hat wirklich viel Wissen zu dem Thema. Also viel Spaß beim Zuhören.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, servus Clemens, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und endlich nach langem Hin und Her haben wir es geschafft, dass wir einen Termin finden für eine Podcastaufnahme. Servus Clemens.
Hallo Philipp, ja, vielen Dank für die Einladung zunächst, ja, und gut Ding braucht Weil.
So ist es. Und wir sprechen heute über das Thema Quality Investing und klären dabei auch gleich einmal, ab wann man überhaupt davon spricht, weil das ist ja ein Thema, was nicht jedem wahrscheinlich so geläufig ist, dann welche Kriterien jetzt eben diese Qualitätsaktien erfüllen sollten, wie man solche findet, da gibt es ja dann auch ganz ein spannendes Tool von dir noch und wir schauen uns auch dein Echtgelddepot an, weil das ist sicher ganz spannend, auch um davon zu lernen und das vielleicht auch ein bisschen zum Verfolgen. Aber zuerst einmal, Clemens, wie bist du jetzt zum Thema Börse gekommen überhaupt oder wer bist du eigentlich? Fangen wir mal so an.
Ja, ich bin tatsächlich ein Mensch, kein Pott. Ja. Deswegen war die Frage, was gibt es eigentlich Wissenswertes über mich zu erzählen? Ja, was sollte man wissen, wenn man Inhalte von mir konsumiert? Weil ich sage immer, der persönliche Kontext ist ja nicht unwesentlich, warum man ja seine Inhalte teilt und aus welcher Perspektive. Also ich stecke mitten in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, verdiene mein Geld im Management einer doch für kontinentaleuropäischen Verhältnisse großen Bank hier in Wien und bin stolzer Vater zweier Kinder. Und das ist eigentlich das Wesenswerte, was man zu mir wissen wollte. Wenn du mich fragst, wann hat das Thema Börse begonnen? Ja, dann kann ich es dir konkret sagen. Heute vor 20 Jahren, also nicht heute am Stichtag, aber ungefähr in dem Raum, ja, 2005, ja, also 20 Jahre, 2025, richtig gerechnet. Das heißt, ich habe begonnen, wie wahrscheinlich viele andere am Kapitalmarkt, mit ja Aktienfonds, ja, aktiv gemanagte Fonds in der damaligen örtlichen Sparkasse, hat sozusagen meinen Weg geebnet. 6 Jahre später habe ich mich mit dem Bereich dann doch selbst Entscheider entschieden. Ich habe aber da vorwiegend in Einzelwerte investiert, wo mich die Unternehmensstory gepackt hat, ja, sei es als Kunde, die ich faszinierend fand, ihre Geschäftsmodelle. Bekanntes Beispiel ist da eher auch Netflix als mein erstes Investment. Oder einfach auch Unternehmen, die ich aus dem Beruf heraus gekannt habe, die ich als interessante Investments empfand. Nicht immer zum Guten, aber ja, das ist so 2011 herum gewesen und seit 2014 verfolge ich eigentlich diese zentrale Anlagestrategie, das Investieren in Unternehmen, wo ich mich als Mini-Eigentümer am wirtschaftlichen Erfolg durch bevorzugt wachsende Dividenden beteilige. Da ist das Thema Dividende natürlich anfangs noch stärker gewesen. Mittlerweile hat sich das dann auch über einige Erfahrungen, über die wir sicher heute auch im Podcast sprechen, im Bereich des Quality Investings, ja, so herausentwickelt, die jetzt dann doch irgendwo zusammengefasst meine letzten 15 Jahre als Selbstentscheider an der Börse dann widerspiegeln in der Strategie.
Also es ist immer eine lange Reise schon, also du hast auf jeden Fall viel Erfahrung, schon vieles mitgemacht an der Börse, kann man dazu sagen, und bist immer noch dabei, also hat es dich nicht abgeschreckt. Du sagst jetzt gerade, das erste Investment war Netflix. Jetzt habe ich nebenbei deine Website offen, die wir dann natürlich auch verlinken werden, weil du auch das Echtgeld-Depot dort hast, das schauen wir uns dann eh noch genau an. Jetzt sehe ich, da war kein Netflix drin. War das damals Netflix als erstes Investment, weil du es gut gekannt hast und selbst genutzt hast, oder hast du da schon irgendwie in die Richtung Quality Investing gedacht, oder ist das erst danach dann passiert?
Nein, überhaupt nicht. Und wenn wir eigentlich von Quality Investing sprechen, dann braucht es ja hier schon einen gewissen Track Record, aus dem sich auch die Qualität des Unternehmens nicht nur auf Basis von Hoffnung, ja, und Interpretation allfälliger Wachstumstreiber in die Zukunft prognostiziert ergibt, sondern auch wirklich Track Record. Das gab es 2011 in der Form von Netflix ja nicht. Ja, vielleicht auch da ganz kurz nur zum Kontext. Netflix hat sich ja von einem klassischen DVD-Vertrieb, Verleih, ja, in Richtung der mächtigen Streaming-Plattform, die es heute sind, mit vor allem auch vorwiegend selbst produzierten Content etabliert. Das war einfach im Wesentlichen die Unternehmensstory, die ich faszinierend gefunden habe. Einerseits als Kunde, auch dank meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, ja, die mich auch zu Netflix gebracht hat. Aber auf der anderen Seite schon auch die Unternehmensgeschichte zu Netflix, diese Transformation, auch die berühmte Performance Culture dort. Ich habe mich damals in der Zeit auch in meinen Anfangsjahren als Manager sehr stark mit dem Thema Organisationskultur heraus, aus diesem Aspekt mich heraus den Unternehmen näher beschäftigt, und das hat dann summa summarum gepasst und hat sich dann bis heute als ein doch äußerst erfolgreiches Investment entpuppt.
Und du hast ja gesagt, du hast damals gestartet mit klassischen Fonds bei den Banken und so weiter, und dann ist irgendwann dieser Schwenk gekommen, dieser Wendepunkt. Was war da der ausschlaggebende Punkt? Hast du gesagt, du möchtest einfach jetzt selbst Entscheider werden, wie du das gesagt hast, oder hast du einfach gesagt, okay, es gibt noch was anderes? Und noch eine Zusatzfrage, für den Otto Normalsparer reicht dir meistens ein ETF oder ein Fonds. Wo siehst du das? Bist du trotzdem solide unterwegs mit sowas aufgestellt, oder ist das komplett für dich uninteressant, so Fonds, ETFs etc.?
Gut, das war jetzt sehr viel, ja, in einer Frage, und ich probiere es chronologisch zu beantworten, nämlich in dem Bereich, wann habe ich damit begonnen, also mich selbst für Aktien zu investieren. Ich denke persönlich, war das schon in einer Zeit auch schon deutlich früher, sei es jetzt in der Handelsakademie, das berühmte Börsenspiel, wobei hier ja eigentlich die Intention eine komplett falsche ist, ja, nämlich den so als Wettrennen, das zu gestalten, ja, und möglichst rasch, am besten Fall gehebelt, ja, Erster zu werden, um dann allfällige Preise einzuheimsen, ja, das ist das eine. Das andere war auch im Rahmen von Computerspielen, jeder, der Anstoß 3 kennt, ja, man strebt dann irgendwann mit seinem Fußballverein als möchte gern Großmanager ja den Börsengang dann auch an, um eben Kapital einzunehmen, um neue Transfers zu tätigen. Und dort wurde übrigens auch Anstoß 3, ist ja Ende der 90er entwickelt worden, Mitte, Ende der 90er, da war ja schon das Thema neuer Markt ganz klar, ja. Also du hast privat ja auch Geld verdient, und da hast du an der Börse zocken können, ja, mit wirklich sehr volatilen Kursen. Also das war wunderbar nachgebildet. Also da war schon irgendwie so eine gewisse Faszination für das Thema Kapitalmarkt. Wiederum, heute würde ich heute eher diese Faszination für das unternehmerische Investieren hervorkehren, ja. Und das hat dann schon auch 2011 einen Ausschlag gegeben, warum ich dazu einen Bezug auch aufgebaut haben. Ich finde das ganz wichtig, ja, dass du die Geschäftsmodelle dich begeistern kannst in einer gewissen Art und Weise an den Unternehmen natürlich beteiligst. Der Aktienkurs ist das eine, spielt aber dann, wenn man schon länger im Markt ist, weniger eine Rolle als eher, wie entwickelt sich das zugrunde liegende Geschäftsmodell des Unternehmens. Zum Frage, vielleicht auch da, wo hat es so persönliche Wendepunkte gegeben, da muss man schon auch im persönlichen Kontext hervorstreichen, dass das Thema Geld an sich in meiner Familie schon immer eine Rolle gespielt hat, vor allem auch das Nichtvorhandensein von Geld, ja, als ich damals im beschaulichen Südburgenland, deswegen auch irgendwie der Akzent, aufwuchs, ja, also da war man sicher in einer Situation als Familie, und das habe ich auch als Kind schon noch mitbekommen, dass das Geld immer ein Thema war und meistens zu viel am Ende des Geldes so viel Monat noch stand, ja, das zu dem einen, und zum anderen schätze ich heute schon auch diese privilegierte Situation ein, in der mich befinde, dass ich eigentlich am Ende des Monats oder auch schon am Anfang des Monats eigentlich noch Geld genügend da ist, um zu investieren. Allerdings muss ich auch sagen, es ist harte Arbeit, dieser Weg. Dazu kommen wir auch heute noch zu sprechen. Und auf der anderen Seite, was schon eine wesentliche Rolle spielt beim Investieren, ist dieses, finde ich, bei meinem Investment-Horizont, der sehr langfristig ist. Ich spreche da gern vom generationsübergreifenden Vermögensaufbau. Man hat nämlich ich finde zwei wichtige Entscheidungen im Leben, die man trifft. Ja. Nämlich die eine ist die Partnerschaft, ja, mit dem geeigneten Partner, die geeignete Partnerin zu finden in seinem Leben. Das kann dauern, ja. Das ist ja nicht immer gleich so arrangiert. Ja. Das zweite ist, was ganz wichtig ist im Leben, finde ich, hat man den Kinderwunsch oder nicht, ja. Und daraus kommt dann sekundäre Entscheidungen wie das Schaffen von Eigentum, welches Erwerbsleben, Arbeitsleben, man kann es auch gerne Karriere nennen, ja, gestaltlich etc. pp. Und das sind Entscheidungen, die daran anknüpfen. Und deswegen jetzt auch zum Punkt des Quality Investings statt ETFs, ja, das ist immer so eine Frage, mit der ich mich persönlich auch sehr schwer tue, aber jetzt einmal ausgehend von dem Jahr, wo ich begonnen habe mit dem Investieren in Einzelwerte, Anfang der 10er Jahre, da waren zwar ETFs durchaus schon etabliert, die gab es schon länger, aber es war noch immer vorwiegend ein Vehikel von institutionellen Investoren, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und das ist irgendwie so, wenn du jemanden fragst heute, der vor 20 Jahren mit Pro Evolution Soccer gespielt hat, ja, wenn man Fußball spielt, zockt, ja, und ihm fragt, na, was hältst du eigentlich von FIFA? Warum spielst du nicht FIFA, ja? Aus der Zeit, das ist so irgendwie zurückgeholt. Ich meine, für die Insider, die wissen ja, da haben ja doch viele Leute damals gespielt, Pro Evolution Soccer. Das war ja schon eine Zeit voraus, dem FIFA. Ja, heute schaut es ein bisschen anders aus, die Geschichte. Aber summa summarum ist der jetzige Status, wie ich investiere, eine Konsequenz aus diesen selbstgemachten Erfahrungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Und ja, es lässt sich halt das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ja.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Und jetzt angenommen, also die Leute, die uns jetzt zuhören und mit dem Investieren starten, würdest du sagen, gleich mit dem Quality Investing loslegen oder dass man vielleicht erst einmal ETF-Fonds einmal eine Basis aufbaut, einmal so ein bisschen reinschnuppern das Ganze, aber die Unternehmen vielleicht versteht, mit anderen Augen durch die Welt geht, was da dann ja irgendwann einmal passiert? Oder also was wäre jetzt da dein Tipp, sagen wir mal?
Ich denke, es ist keine Entweder-Oder, sondern sowohl als auch Frage und es schließt das eine das andere nicht aus. Das ist immer das. Aber zum Beginn macht es auf meines Erachtens auf jeden Fall Sinn, einmal den ersten Schritt in den Kapitalmarkt durch breit gestreute ETFs zu gehen. Also da reicht ein Produkt im Wesentlichen. Ja, man kann es dann ein bisschen akademisch beleuchten, das Ganze, und vielleicht nimmt man zwei, drei dazu. Aber da wird schon wieder Richtung Engineering, ja, Financial Engineering, wie kann ich da eigentlich das Optimale hervorkramen? Also einmal ein solider Welt-ETF auf alle Fälle. Wenn dann aber jemand, und vor allem auch macht es dann Sinn, ja, wenn man nicht die Zeit oder den Esprit hat für das Investieren in Einzelwerte mitbringt von Anfang an. Das kann sich ja entwickeln. Ja, hat sich bei mir ja auch entwickelt. Wenn jetzt mein 2005, heute 2025 wäre, wären es nicht aktiv gemanagte Fonds, sondern sicher ETFs. Ja. Das einmal dazu. Und daher sind für mich auch diese ETFs eine hervorragende Möglichkeit, um sich der Kraft der Kapitalmärkte nicht zu verschließen, sondern im Gegenteil daran zu partizipieren. Wer jedoch in sich reinhört und vielleicht ein Verlangen irgendwo verspürt, mehr über die Unternehmen zu erfahren als irgendwelche komische Tickersymbole oder Wertpapierkennnummern, der kann sich dann schon überlegen, den Schritt in Richtung Einzelwertanalyse, Einzelwertinvestments zu gehen. Welche Entscheidung das jetzt ist, sei es jetzt, wenn man die drei klassischen Schulen hernimmt, das Value Investing, das Quality Investing, das Growth Investing. Ich glaube, es ist eine Frage der persönlichen Neigung, des Risikoappetits auch, die man hat, Risikotoleranz, ja. Dann spielt auch irgendwann einmal die Tragfähigkeit, wenn der große Drawdown daherkommt. Das ist eine sehr individuelle Frage und von dem her kann man das eigentlich nicht pauschal beantworten.
Gut, dann gehen wir jetzt mal in das Thema rein, Quality Investing. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, das Einzeltitelanalyse und so weiter. Also wir reden ja nicht von mathematischen Kennzahlen zum Traden oder sonstiges, sondern das Geschäftsmodell verstehen, die gewissen Ausblicke, wo es halt hingehen könnte, was es schon geleistet hat, der Track Record und so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir in das Thema rein. Wo fangen wir jetzt am besten an, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das Thema Quality Investing anschauen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Nämlich Quality Investing, ich habe die beiden anderen Denkschulen schon genannt, das Growth Investing und das Value Investing. Ich glaube, da findet man eine Hülle und Fülle an Blogs, an YouTube-Beiträgen oder auch an natürlich noch immer geschriebenen Büchern. Beim Thema Quality Investing sind wir wirklich in einem Nischendasein. In meinem Fall noch einmal umgemünzt mit den, ich nenne es Dividend Quality Investing, sowieso noch in einer eigenen Nische an sich. Ja. Prinzipiell ist Quality Investing die Suche nach Unternehmen mit robusten, teilweise hervorragenden Qualitätsmerkmalen über einen langen Zyklus. Das heißt, wir spielen hier das lange Spiel, we play the long game, was wichtiger ist, ja, das Compounding, also der Zinseszinseffekt, der auch immer in den Bereich des Quality Investings mit reinspielt, da kann sich ja erst manifestieren über einen längeren Zeitpunkt, Zeithorizont, Anlagehorizont. Da sprechen wir von 10 Jahren plus, at least, also mindestens. Und wenn wir uns auch das Quality Investing anschauen, dann schauen wir vorwiegend mal auf Unternehmen, wir schauen auf Geschäftsmodelle, du hast einige Punkte schon genannt, ja, Track Record, Managementqualität, das Thema Burggraben spielt ja auch eine große Rolle, was sind klassische Wettbewerbsvorteile des Unternehmens im Vergleich zur Konkurrenz innerhalb der Branche, vielleicht hat es eine hervorragende Marktposition, ich denke da, um auch ein bisschen plastischer und greifbar zu machen, ja, an die beiden großen Zahlungsnetzwerke, Anbieter Visa und Mastercard, ja, die in sich ein Duopol sind, denken wir an die Eisenbahngesellschaften in Nordamerika. Das sind jetzt noch 6, in Zukunft wahrscheinlich nur mehr 5 Player, die sich auf einen ja, riesigen Kontinent den ganzen Markt im Bereich der Frachtgüter aufteilen. Und das sind dann die Aspekte, die man sich genauer ansieht. Hier gibt es in dem Bereich, ich sage auch, Quality Investing ist wahrscheinlich nicht der Einstiegspunkt. Man muss davor seine selbstgemachten Erfahrungen sammeln, um hier tiefer reinzugehen, das Thema. Nämlich man muss auch wirklich das Erfordernis oder die Bereitschaft, besser gesagt, mitbringen, sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen in der vollen Tiefe, in der Qualität. Und Qualität lässt sich in der Konsequenz, im Resultat quantifizieren. Meistens in Form eines Total Returns, Gesamtrendite. Also wir rechnen hier die Kursrendite mit der Dividende zusammen, ja, lässt sich auch in meistens einer sehr robusten Bilanz qualifizieren, sei es eine geringe Verschuldung, wenig Firmenwert in der Bilanz drinnen stehen, sehr intakte, nachhaltige Aufwärtstrends beim Umsatz, beim Free Cashflow, beim Gewinn. All das sind natürlich aber schon Erkenntnisse, da muss der gewisses, sage ich mal, Handwerk und Fähigkeiten auch mitbringen, die man sich aneignet über einen längeren Zeitraum. Also es gibt hier jetzt quasi genug an Material, wo man sich einlesen kann, aber niemand wird, und das ist halt immer so beim Einzelwertinvesting, ja, und das empfehle ich auch jedem, die primäre Anlaufstelle ist immer der Unternehmensbericht, der Geschäftsbericht des Unternehmens, die Investor Relations Seite und nicht irgendwelche YouTube-Blogs, irgendwelche Podcasts. Es ist wichtig, hier sich selbst eine Meinung zu bilden. Das ist eben das wesentliche Element des Selbstentscheiders.
Und ich habe jetzt nebenbei die Liste von einem Echtgeldportfolio offen. Und das ist ja dein Abgleich sozusagen für die Öffentlichkeit, dass du dort das Quality Investing zeigst. Du hast ja einige Unternehmen drin. Wenn wir jetzt da eins rauspicken würden, nehmen wir, weiß nicht, Microsoft vielleicht, das ist etwas, was jeder kennt, oder irgendein anderes, welche Kriterien wären bei einem Unternehmen jetzt in dem Fall, also such einfach das aus von deiner, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen tiefer drin in den jeweiligen, was war ausschlaggebend, dass das da mit reinkommt?
Ja, schauen wir uns mal Unternehmen, vielleicht weniger Microsoft, weil da geht es dann doch auch in die, Analyse des Geschäftsmodells, was zwar mit dem Betriebssystem, was wir alle verwenden, Office, ja, also die meisten nehme ich mal an, ja, verwenden, als auch das Thema Cloud und auch jetzt mittlerweile sehr stark das Thema Gaming oder LinkedIn-Netzwerk, ja, das ist ein neues Thema, das man kennt, aber bleiben wir bei einem ganz einfachen Geschäftsmodell, McDonald's, ja. McDonald's kennt man, also die meisten wahrscheinlich sogar so wie ich, ja, als einer, der fast schon ein Dauerabo dort gebucht hat, ja, und wahrscheinlich zu oft dort ist, aber man kennt das natürlich als Fastfood-Kette, weltweit etabliert, man kennt das goldene M, man erkennt sofort die Marke, also ein Riesenbrand, ja, an sich. Das ist die eine Story bei McDonald's. Die andere Story ist, es ist ein Immobilienunternehmen. Ja? McDonald's hat damals schon in den 1950er Jahren, sich ein Immobilienvermarktungskonzept zu etablieren, das heute ein Gutteil der laufenden Erträge des Cashflows aus den Mieterlösen erzielt werden. Ja, und das ist wirklich zuverlässiger Cashflows. Noch dazu gehören ihnen mehr als die Hälfte der Grundstücke, wo sie sind. Ja, also das ist so ein Ding, wo man halt dann schon mal reinschaut bei McDonald's. Woher kommt das? Ja, und wenn man auf die Bilanz schaut, dann denkt man sich zuerst, wow, das Unternehmen ist aber massiv überschuldet. Ja, und dann schaut man sich das Immobilienportfolio, das Vermögen an, was in der Bilanz steht. Das ist weit, weit unter dem jetzigen Zeitwert, unter dem fairen Wert, ja, wenn man das heranzieht. Und das sind also die Aspekte bei McDonald's, die ja bekannt sind. Wirklich ein hervorragendes Geschäftsmodell. Einerseits dieses etablierte Franchise-Modell, wo sie auch viel stärker in Richtung Franchise gehen und nicht mehr selbstgeführte Restaurants. In den USA haben sie noch einige, aber prinzipiell Franchise ist auch die präferierte Variante. Mit, glaube ich, fast über 95% basieren auf diesem Franchise-Modell. Und auf der anderen Seite die Immobilien. Und vielleicht ein anderes Unternehmen, was jetzt weniger bekannt ist, aber faszinierend ist, finde ich, in dem Segment, wo sie tätig sind, nämlich Ahold Delhaize. Ja, Ahold Delhaize ist eine niederländisch-belgische Kette, eigentlich jetzt nur mal niederländisch, die aber zu 60% ihres Umsatzes in Amerika drüben machen, in den Vereinigten Staaten. Ja, Stammsitz ist zwar in Europa, aber eine breite Diversifikation. Und das sind dann Unternehmen, die sich durch gewisse qualitative Kriterien herausstehen für ein Investment für mich, ja. In dem Fall bei Ahold Delhaize sind ja im Einzelhandel tätig, das heißt eher nicht zyklischer Charakter. Sie sind sehr stark in E-Commerce auch vertreten. Und das natürlich, diese Unternehmen zu finden, die sind jetzt keine Unbekannten. Wir reden hier von, also McDonald's sowieso nicht, ja, Megacap, aber auch im Fall von Ahold Delhaize reden wir von einem milliardenschweren Unternehmen. Und das hat für mich schon immer auch diese Faszination ausgelöst, die Unternehmen zu analysieren, aber auch, und deswegen gibt es echt ein Portfolio, die Unternehmen nach außen sichtbar zu machen. Ich meine, die sind so genug sichtbar, deswegen haben sie alle Investor Relations Seite, aber und Abteilung, die sich damit bemüht, aber aus einer Sicht des klassischen, ja, Privatanlegers, der ich doch auch bin, ja.
Und dieses Unternehmen habe ich überhaupt noch nie gehört, deswegen echt spannend. Und wie kommst du jetzt zu so einem Unternehmen? Wo nimmst du die Informationen her? Weil das ist ja nichts, was man jetzt einfach so einmal so hört. McDonald's, ja, brauchen wir nicht reden, aber das andere, wie kommst du zu solchen Ideen dann?
Naja, das hängt auch damit zusammen, wie ist die Grundausrichtung des Portfolios. Ich persönlich fahre hier einen sehr diversifizierten Ansatz, das heißt quer über Branchen, ganz klarer Fokus auf Nordamerika und Europa, was ich als die westliche Hemisphäre bezeichne. Das heißt, Asien-Investments kommen eigentlich nicht in Frage. Und ich möchte in die diversen Sektoren investieren. Und da gibt es halt eben vom Basiskonsum über IT, über Finanzen, über bis hin ja zu Versorgerbranche diverse Unternehmen, die interessant fallen. Da gibt es für mich, und das ist jetzt schon das erste Einstiegskriterium, aber dann ist es auch am unwichtigsten, es kommt erst wieder am Schluss, nämlich die Dividende. Zahlt das Unternehmen eine Dividende oder nicht? Ja? Und dann schauen wir uns eben die qualitativen Faktoren an. Wir haben schon einige genannt, Geschäftsmodell, Management hat das Unternehmen nachhaltige Wettbewerbsvorteile im Vergleich zur Konkurrenz. Wie schaut es mit der Kapitalallokation aus? Ganz, ganz wichtig, ja. Hört man eigentlich selten den Begriff Kapitalallokation, ist aber zentral, nämlich das Unternehmen hat ja nicht nur die Möglichkeit, Dividenden auszuschütten oder Aktienrückkäufe zu fahren, sondern auch investiert es in organisches Wachstum, kauft es hin und wieder Unternehmen zu. Auch finde ich immer noch wichtig, Bilanzanalyse, ja, wie schaut es um die Verschuldungssituation aus des Unternehmens, wie sind die langfristigen Trends auf Umsatz etc. pp. Und das sind dann doch Faktoren, wo ich durchgehe, wie komme ich auf diese Unternehmen, die Frage kriege ich oft gestellt. Ja. Und ich sage, ich lese einfach extrem viel. Ja. Ich lese sehr viel. Ich habe vor 20 Jahren mit dem Investieren begonnen und mit 15 Jahren auch wirklich, sage ich mal, mich vor allem US-amerikanischen Blogs herumgetrieben, mich dort aufgeschlaut. Das ist eine Folge aus der Erfahrung, die man macht. Und es gibt auch noch genug andere Menschen, die auf ihren privaten Blogs oder eben auf Seeking Alpha, also eine der wesentlichen Plattformen, ihr Wissen teilen und ja, lesen, die Augen offen haben. Ahold Delhaize ist vielleicht nämlich Leuten auch bekannt, die in Tschechien hin und wieder einkaufen, nämlich sind die Eigentümer der Marke Albert. Ja.
Das ist wirklich spannend, ich habe das wie gesagt noch gar nicht gehört und es ist echt spannend. So, die Kriterien dann rauszufiltern, nimmst du jetzt die Geschäftsberichte her, du schaust da die Investor Relations Seiten an, wahrscheinlich diverse Plattformen, wo das vielleicht die gewissen Kennzahlen schon rausgefiltert worden sind, und hast auf deiner Website auch so einen DJI-Screener gebaut. Was ist das jetzt und was kann ich damit machen? Beziehungsweise wo, ja, kann ich da irgendwas leichter ableiten dadurch dann von einem Geschäftsbericht oder ist das von, ja, was kann ich damit machen?
Jetzt sprichst du einen wunden Punkt an, nämlich der Screener, der beinhaltet ja gut 600 Unternehmen aus Nordamerika und Europa, die zumindest seit 10 Jahren eine kontinuierlich wachsende Dividendenhistorie ausweisen können. Painpoint war damals, dass es diese Informationen zu Dividendenwachstumsraten entweder nur wo gab, wo man sich registrieren musste oder wo man auch einen Bezahldienst hatte. Natürlich hat man dann mit Bezahldienst viel, viel mehr Zugriff an Daten, ja. Aber ich wollte es quasi öffentlich machen, also frei zugänglich, ohne irgendwie sich zu registrieren. Und so heraus ist dieser Screener eigentlich als Ursprungsidee des Blogs Dividend Post entstanden. Jetzt, findest du dort vorwiegend die Informationen zu Dividendenwachstumsraten von 1 Jahr bis 10 Jahre? Aufgeschlüsselt, ein paar andere Details noch, Unternehmensdaten, welchen Sektor arbeitet das Unternehmen, welche Branche ist es zugeordnet, Kurs und Dividendenrendite haben wir auch noch mit eingepflegt. Jetzt ist aber so, das habe ich ja eben vor fast fünf Jahren online gestellt, mittlerweile gibt es genug andere Screener, die auch da diese Daten frei verfügbar gemacht haben und wo man sich jetzt nicht mehr registrieren muss. Und da das jetzt auch der Fall ist, habe ich auch entschieden, mit Ende diesen Jahres, ich habe das schon im letzten Blog-Report Ende 24 kommuniziert, auch einzustellen, ja, weil es halt schon ein immenser Aufwand ist. Und das muss ich auch sagen, weil ich dann doch meine Lebenszeit besser investiert sehe im Schreiben über Unternehmen, ja, das qualitative Aspekt jetzt wieder hier, ja, oder auch über Seminare, die ich gemeinsam mit der Wiener Börse mache, oder sei es eben auch durch Vorträge, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu sprechen, ja, dahin meine Zeit allokiere. Und von daher, ja, der Screener findet man sicher einige Unternehmen, aber heutzutage ist es jetzt keine große Sensation mehr, diese Sachen zu finden, war aber auch ein bisschen mein Spleen geschuldet, hier diese Daten, die ich schon vorher davor, also weit vor 2020 ja, gesammelt habe, der Öffentlichkeit, ja, zugänglich zu machen. Und ja, war die, wenn man so möchte, die Keimzelle des heutigen Blogs, und das ist doch eine schöne Sache und werde sicher mit ein bisschen Wehmut dann den Screener mit Ende des Jahres quasi einmotten.
Und wo schaust du dann nach, wenn es denn einmottest, weil du sagst, es gibt auch öffentliche Daten, die man rausziehen kann irgendwo?
Also in dem Fall kann ich ganz schwer empfehlen Finviz, ja, kann man auch vielleicht verlinken in den Show Notes, ja, zur Podcast-Folge. Die haben das seit heuer implementiert, dass zumindest für alle kanadischen und US-amerikanischen Titel diese Dividendenwachstumsraten frei sichtbar sind. Das war immer das Kernelement, ja. Es gibt ja auch noch immer genug Excel-Listen. Ich glaube, Dividend Radar ist so eine, ja, wo man sich das runterladen kann, aber da musst du eben registrieren. Das ist der Punkt, ja. Aber bei Finviz gehst du einfach auf die Website und kannst dir das runterschauen. Der Aktienfinder hat die diversen Dividendenprofile, glaube ich, alle frei verfügbar mittlerweile. Also da gibt es Hülle und Fülle an Daten. Ich beim Aktienfinder vor allem auch interessant dann für europäische Werte oder japanische Werte zum Beispiel.
Ja, Aktienfinder nutzen wir auch ganz gerne mal. Spannend, das Finviz habe ich so noch nicht gekannt, werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ganz spannend und sicher für den einen oder anderen, der sich das jetzt anhört, auch vielleicht ganz gut. Gehen wir nochmal kurz aufs Echtgelddepot, weil das wird ja vermutlich weiterlaufen, weil das ist ja eine coole Sache auch, dass man da mal sieht, wie das wirklich funktioniert und auch performt. Jetzt ist die Frage, wie schaut da die Performance seit Auflage aus? Hast du irgendein Benchmark angelegt als Vergleich oder kannst du das irgendwo einordnen?
Ja, ich meine, vielleicht sollte man auch dazu noch ganz kurz die ursprüngliche Motivation für das Echtgeldportfolio erwähnen, weil warum macht man das? Ja? Ist ja jetzt nicht so, dass es unbedingt immer zur Lebenszufriedenheit beiträgt, wenn diverse Leute meinen, ihren Senf dazu zu geben, ja? Und dementsprechend auch ja, von der Hohen Kanzel sprechen. Aber es war halt schon auch, ich habe mit den ganzen, auf Instagram mal begonnen 2020, 21, ja, wo ich ja geteilt habe über Unternehmen, die Dividendenwachstum leisten und auch Dividendenerhöhungen. Und das mache ich jetzt noch immer, aber deutlich weniger in der Quantität, sondern mehr geballt am Wochenende. Aber da war auch schon die Frage, na, wie investierst du eigentlich, Clemens, und kannst du halt dein Depot herzagen oder vielleicht auch so in die Richtung ein fesches Firmenlogo mit dem investierten Geldbetrag X ja hinknallen, aber für mich ist immer die Frage, wo ist denn das Wesentliche? Ja, das wird nämlich immer ausgespart, nämlich warum investiert man ausgerechnet in dieses Unternehmen? Ja, und so habe ich den Entschluss auch gefasst, dann im Rahmen des Echtgeldportfolios ein Format ins Leben zu rufen, wo ich mit meinem eigenen Geld ein neues Portfolio, wirklich vom ersten Investment weg, das war die München Rück, im April 2022, mit dem Fokus auf diese Quality Companies, also Qualitätsunternehmen, in Kombination mit Dividendenwachstum zu setzen. Und so hat sich dieses Portfolio ergeben. Wir sind jetzt bei aktuell 34 Investments, 34 Einzelwerte. Und wenn du mich fragst nach der Benchmark, frage ich dich, was wäre denn die richtige Benchmark für so ein Portfolio? Keine Sorge, ich habe eh vorher eine rausgesucht. Ja, prinzipiell ist mir das Benchmarking eigentlich wirklich blunzen auf gut wienerisch, weil es ist ja, ich meine, Benchmarking ist halt dieses, irgendwo dieser Hang zum sich vergleichen wollen. Ja, es spielt auch irgendwie so eine gewisse Geisteshaltung in unserer Gesellschaft auch wieder. Aber unabhängig davon, es ist erstens einmal alles transparent einsehbar in der App von Parkett. Ja, auf meinem Blog ist es transparent einsehbar. Und wenn man dann heute auch hinschaut, dann wird man sehen, von diesen 34 Unternehmen liegen mit Mitte August 27 im Plus. 7 haben noch diesbezüglich Verbesserungsbedarf, sind also im Minus. Und seit Auflage des Echtgeld-Portfolios im April 2022 haben wir eine zeitgewichtete Rendite bei fast 44% erzielt. Ich habe jetzt als Benchmark den Vanguard FTSE All World ETF hergenommen, der sicher besser passt als ein Nasdaq oder S&P oder irgendein Themen-ETF im Artificial Intelligence-Bereich. Ja. Der liegt 10 Prozentpunkte unter meiner Performance, wohlgemerkt in der tausendthesaurierenden Variante in Euro gerechnet.
Spannend, spannend. Und es ist ja, also die Quality-Unternehmen, die du drin hast, die sind ja alle auch alle eigentlich Ausschütter, oder? Also das ist auch immer ein Kriterium, was mit dabei ist. Und diese Ausschüttung, die wird dann im Depot wieder reinvestiert. Also weil du vorher schon gesagt hast, Thema Compounding ist wichtig, somit wird auch immer reinvestiert, oder?
Genau. Und vielleicht auch da, was sind auch so die Vor- und Nachteile, aber jetzt dezidiert ein Vorteil ist beim Investieren in Einzelwerte, die Souveränität als Investor. Ja. Ich entscheide über das, wie verwende ich mein Geld, das mir auch rückfließt aus den Investments. Und in dem Fall habe ich auch ganz klar auch ein Regelwerk definiert für das Echtgeldportfolio. Was mache ich mit dem Geld, was rückfließt? Da entscheide ich diskretionär, wo stocke ich auf? Da habe ich jetzt auch seit einiger Zeit eine neue Serie mit einem monatlichen Portfolio-Check implementiert, wo ich ganz klar erkläre, bei welchen Werten sich aus heutiger Sicht ein Aufstocken aus meiner Perspektive lohnt und bei welchen ich eher zuwarte, sei es bewertungstechnisch, sei es aber auch, weil ich in diesem Sektor vielleicht schon übergewichtet bin. Ja, war ja zeitlang im Basiskonsum zum Beispiel deutlich übergewichtet. Da gab es und gibt es noch immer attraktive Unternehmen, wo ich eigentlich aufstocken konnte, aber mein Regelwerk sagt, Clemens, du investierst maximal 15%, Bandbreite plus minus 1%, ja, in einen Sektor. Na, dann fällt halt der Sektor aus, auch wenn eine Nestlé zum Beispiel schon seit längerem meines Erachtens nach ganz attraktiv, natürlich Disclaimer hier, als fair bewertet gilt. Und dadurch kann ich dann auch diese Tranchen investieren, vielleicht auch ganz kurz zur Mechanik des Ganzen. Ich investiere einmal im Monat 1.000 Euro. Früher hatte ich auch eine sogenannte Nachkauftranche, das heißt 1.500 Euro, weil 500 war für Nachkäufe. Mittlerweile hat das eine Summe jetzt sagen wir, bei knapp 65.000 Euro. Ja.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Da investiere ich nicht. Und ich habe auch momentan noch eine Cashquote, ja, weil ich nicht in jeden Monat notgedrungen investiere. Es zwingt mich ja keiner. Es hält mir niemand eine Pistole an der Schläfe und sagt, hey, du musst jetzt investieren. Na, das ist eben nicht so. Und das ist auch die Lebenspraxis, die ich ja weitergeben möchte durch dieses Projekt, wie ich auch privat mich engagiere. Und da ist durchaus Geduld gefragt, wann man halt investiert. Wichtig ist, man hat zu diesen Unternehmen schon einen Investment Case, den man einlesen kann. Das ist auch relativ üppig gestaltet in der Dimension. Und da kann man sich auch einlesen, warum ich überhaupt in das Unternehmen investiere. Nur diese Aufgaben haben wir eben bei 34 Unternehmen schon erfüllt. Jeder Investment Case ist frei verfügbar im Blog und kann auch gerne, lade ich auch alle ein, die persönliche Sicht und ja zu kommentieren.
Und wenn du jetzt da so drei Kriterien rausnehmen würdest für diese Quality Investments, welche drei wären das? Und jetzt, was mich da ganz interessiert, ist das Thema Burggraben. Was ist das und wie kommst du drauf, dass das jetzt bei dem Unternehmen ein Burggraben ist? Und das ist ja ein wichtiges Kriterium auch.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, nämlich, ich glaube, Buffett war es, der gesagt hat, know what you own, also verstehe überhaupt einmal das, in was du investierst. Und in dem Aspekt ist es ganz wichtig, mal das Geschäftsmodell zu verstehen. Ja, das heißt nicht, dass man die Produkte in den technischen Raffinessen, in der Spezifikation verstehen muss, aber übergeordnet schon zu wissen, warum auch das Thema Cloud Computing bei Microsoft so eine wichtige Rolle ein. Also warum nimmt das so eine wichtige Rolle ein? Das ist einmal einzuordnen zu können und auch zu verstehen, da sind wir beim nächsten Punkt, also Geschäftsmodell hat ja unterschiedlichste Faktoren, ja, die man sich anschaut. Die Branche, Industrie, sollte man sich anschauen, ist eine zyklische nicht oder nicht zyklische Branche, gibt es hohe wiederkehrende Umsätze beim Unternehmen, Dienstleistungsangebot, Produktangebot sich anzuschauen, wie ist die Organisationsstruktur des Unternehmens, hat es vielleicht interessante Beteiligung, hier vielleicht auch wieder auf Nestlé und die L'Oreal Beteiligung hinzuweisen, ja, lauter so Sachen, das kann man sich ja anschauen, Geschäftssegmente etc. pp. Mache auch hin und wieder Sinn, sich die Unternehmenshistorie anzuschauen, die ich dann als ersten Einstiegspunkt immer gleich auf meinen Investment Case habe, nämlich zu verstehen, von wo kommt denn das Unternehmen? Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, Carlyle Companies, gibt es weit über 100 Jahre, ein Industrienischenwert, ja, aber die haben mal begonnen in den 1910er Jahren mit der Produktion von Fahrradschläuchen. Heute machen sie komplett was anderes, ja, sind im Baustoffhandel wirklich Marktführer in Nordamerika, aber das auch, ja, das machen wir mal was, wie oft hat sich denn so ein Unternehmen schon mal transformiert, ja, kann es überhaupt Transformation? Das ist auch ein Punkt. Ich glaube, bei einigen Geschäftsmodellen stellt man sich heute die Frage, kann sich das weiter transformieren? Hat es die Power? Hat es die finanzielle Power? Bilanz sich anzuschauen. Aber das ist das ganze Thema mal, sage ich mal, Geschäftsmodell. Ein wesentlicher Faktor ist für mich auch Management und Eigentumsverhältnisse. Ja, wer ist bei diesen Unternehmen investiert? Und welchen Track Record hat das Management? Und ganz wichtig, wie wird es denn incentiviert? Das Wunderbare ist, bei börsengelisteten Unternehmen, es ist ja wirklich viel an transparenten Daten vorhanden. Unter anderem aber auch, wie ist die Incentivierung, wie ist das Bonusgefüge, der Verteilungsmechanismus für Boni des Managements? Welche Ziele sind zu erfolgen, dass diese Bonus dann auch eintreten? Kann man alles wirklich, in der Regel sehr standardisiert in Amerika, zumindest bei US-amerikanischen Unternehmen, kann man das dann auch lesen. Warum Unternehmen gewisse Ziele erfolgt. Ich glaube, Charlie Munger war es, der mal gesagt hat, ja, show me the incentives and I will show you the outcome. Also zeig mir die Incentives, die Incentivierung des Managements und ich zeige dir, wohin das Ganze dann auch führt. Das ist ein Punkt und was ich noch gerne erwähnen möchte, weil es eben, ich habe schon vorher auch genannt, der Bereich der Kapitalallokation, die ja sehr eng auch mit der Strategie des Unternehmens zusammenhängt. Ja. Wo sieht das Unternehmen Wachstumstreiber für Geschäftsmodell? Wo investiert es? Und wie viel bleibt am Ende des Tages dann auch noch übrig für Aktienrückkäufe, die ich durchaus als ein sehr interessantes Vehikel sehe des Unternehmens, uns als Miteigentümer auch am Erfolg zu beteiligen. Aber eben auch, und das ist halt ein wesentliches Kriterium beim Dividend Growth Portfolio, das Thema der Dividenden.
Aber Dividende heißt ja, ist ja nicht, also hohe Dividende heißt ja nicht immer, dass es gut ist. Ne? Das heißt, da muss man schon auch differenzieren. Auf was schaust du da? Weil wie gesagt, Dividende ist ja nichts, ist ja kein Free Lunch, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Und du sprichst ja schon auf einen dieser Mythen auch an, ja, hohe Dividende und ist ein gutes Investment. Ja, ich meine, ich bin ja manchmal wenig wie viel in einem falschen Film, ja, wenn dann fast in einem Fetisch über die dicken Prozente bei Dividendenrenditen geschaut wird, ja, das vielleicht auch, je höher, desto besser als das ausschlaggebende Kriterium herausgenommen wird, wenn man nach Aktien screent. Man sollte ja eigentlich nach Unternehmen screenen, nicht nach die Aktien, aber wurscht, ja, ist eine semantische Spitzfindigkeit meinerseits. Problem ist ja nur, wenn die Unternehmen aus der Substanz ausschütten und eigentlich nicht mehr Dividenden aus dem laufenden Betrieb finanzieren können, dann landen wir irgendwo mal in einer Sackgasse, ja. Und deswegen auch ein interessanter Indikator gebe ich allen mit, die sagen, ja, Dividendenrendite. Schaut euch mal an, warum hat das Unternehmen so hohe Dividendenrendite? Weil vielleicht ist es nicht nur aufgrund seines starken Dividendenwachstums, sondern einfach, weil der Kurs gen Süden geht und das ist schon nachhaltig seit einiger Zeit. Und dann ja, hat man dann irgendwann einmal die vielleicht doch ganz unvorteilhafte Situation, dass das Unternehmen in der Lage, oder nur mehr in der Lage ist, Dividende zu kürzen. Kommt dann aber selten aus dem heiteren Himmel, muss ich sagen. Ja.
Wo muss ich jetzt nachschauen im Geschäftsbericht jetzt zum Beispiel bei Firma XY, dass ich sehen kann, okay, die Dividende ist gut gedeckt, das Unternehmen kann sich das leisten und schüttet es nicht aus der Substanz aus?
Ja, ist eigentlich relativ einfach. Erstens mal wird das ermittelt in einigen Screenern, ja, die man hat, ja, das ist das sogenannte Payout Ratio oder zu Deutsch Ausschüttungsverhältnis zwischen Ausschüttungsquote, zwischen dem, was das Unternehmen entweder kann man auf den Gewinn, bilanzierten Gewinn sehen oder, wo ich lieber hinschaue, auf den freien Cashflow und das nimmt man und dividiert das durch die Dividende beziehungsweise umgekehrt, ja, und dann kommt man eine Quote und wenn diese Quote sage ich mal, irgendwo zwischen 25 bis 75, 80% liegt, sagt man, okay, ja, man kann sich ja über einen längeren historischen Zeitstrahl auch diese Entwicklung der Quote anschauen. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle, die quasi, wo nicht mehr weiter investiert wird, ja, außer halt in den Aufrechterhaltung der Basisinfrastruktur, die oft 90% oder mehr ausschütten, sage ich, ja, fair enough, weil wohin soll das Unternehmen auch wachsen? Ja, Klassiker sind die Pipeline-Betreiber in Amerika, wo man sich sagt, okay, da ist ja nicht mehr so viel mit Growth Capex, also Wachstumsinvestitionen, Kapitalinvestitionen. Deswegen ganz zentral sehe ich hier das Payout Ratio, dass man sich schauen kann, okay, einmal einen ersten Überblick, wie schaut denn das Unternehmen aus rein auf den operativen Betrieb? Was man sich aber in Verbindung mit dem auch in der Bilanz gleich anschauen kann, ist nämlich die Fremdverbindlichkeiten, also die Schulden des Unternehmens. Ja. Wie langfristig sind sie finanziert? Sind sie fix oder variabel finanziert? Wann werden diese Fälligkeiten dann dementsprechend auch sind da, um eben die Schulden zurückzuzahlen, hat man dann so riesige Fälligkeitstürme in der Bilanz stehen, ja, wenn das Jahr 2026, wo dann schon alle zittern im Vorstand, ja, weil eine große Anleihe zurückbezahlt werden muss oder eine große Kreditverbindlichkeit und dann man eigentlich auf sich gerade, na gut, das geht sich heute und morgen nicht aus, ja, vielleicht ist es ein potenzieller Indikator, dass dann doch, wie heißt so schön im Unternehmensfachjargon an der Dividende adjustiert wird, also auf gut Deutsch gekürzt wird.
Und du hast vorher mal kurz das Thema KI-ETFs generell das Thema KI angesprochen. So, jetzt ist es ja so, viele glauben jetzt, sie müssen nur irgendeine KI-Hype-Aktien kaufen. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig oder wird das auch mit einfließen in deine Bewertung, aber nur, weil halt jedes Unternehmen sowieso in dem Bereich was machen muss, weil sonst bleiben sie eh über. Wie schaust du dir das an und wo oder wie entscheidest du dann, dass du sagst, okay, die haben das Thema mit drin in der jeweiligen Branche? Kann man das irgendwie rauslesen oder wie gewichtest du das jetzt?
Ja, ich denke, künstliche Intelligenz ist ja nichts Neues, auch nicht seit OpenAI 2022/23, wo es dann halt quasi Mainstream-tauglich wurde. Selbst beruflich begleitet mich das schon seit über 15 Jahren, vor allem im Bereich des Machine Learning, also maschinelles Lernen und Automation. Und ich denke, es spielt bei jedem Unternehmen eine Rolle, ja, wo irgendwo eine interne Organisation steht, wo eine Basis-IT-Infrastruktur steht, wo Applikationen stehen, die betrieben werden im Eigenleben. Das ist mal das eine. Da gibt es natürlich Unternehmen, die ganz klar offensichtlich von diesem KI-Hype profitieren. Stichwort Nvidia, weil wir, glaube ich, in dieser Woche auch die Quartalszahlen haben. Ja, da wartet schon eine ganze Fangemeinde darauf, wie das wieder in die Höhe gehen wird oder nach unten gehen wird, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Da ist ganz klar, ja, dann gibt es auch Unternehmen, wo es auch relativ klar ist, wie eine Broadcom zum Beispiel etc. pp. Dann gibt es auch genug dieser sogenannten Schaufelverkäufer, ja, die Equipment bereitstellen, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese speziellen Chips zu gestalten, um überhaupt die Power in den Rechnungszentren zur Verfügung zu stellen, ja, in den Rechenzentren, weil da gibt's genug diverse. Da gibt's übrigens auch die ganzen Betreiber von Rechenzentren, ja, die von diesem KI-Hype partizipieren. Also ich sage ganz ehrlich, es ist ein Wachstumstreiber sicher für viele Geschäftsmodelle und wenn es mir in der Analyse auffällt, dass KI eine Rolle spielt, dann erwähne ich das auch, aber es ist nicht so, dass ich so in einen Geschäftsbericht reinschaue und Steuerung F drücke und dann nach AI oder im Deutschsprachigen nach KI suche. Na, so ist es nicht.
Weil es eh überall mitschwimmt, ne? Egal ob das jetzt bei McDonald's ist, dort, da, überall, also es schwimmt eh überall mit, das ist ja eher ein Thema, was jeder mitnehmen muss, weil sonst bleibst du eh über irgendwann.
Ja, es ist so wie im Megatrend Digitalisierung verhaftet, es ist so wie in vielen Unternehmen der Megatrend der Urbanisierung eine Rolle spielt, ja, und Zentralisierung, auch der Climate Change, also Klimawandel etc., es ist einer dieser vielen Megatrends, der eine Rolle spielt, ja, der irgendwo in einer Facette des Unternehmens oder in mehreren Facetten, je nach Geschäftsmodell, eine Rolle spielt. Ja, genau wie du sagst. Also es ist nicht so, dass man sich diesen Trend da wieder ziehen, sich von diesem Trend her ja widersetzen könnte, sondern jedes Unternehmen ist da in irgendeiner Art und Weise davon betroffen.
Gut, jetzt haben wir einige Kriterien genauer angeschaut. Welches Kriterium, da gibt es noch eins, was noch wichtig wäre zum Erwähnen, das man da mitnehmen müsste?
Ich denke, wir haben diesen Zweiklang aus einerseits der qualitativen Analyse mit dem Geschäftsmodell, mit dem Management, ich wiederhole nämlich, ich weiß, ja, aber ich sage es trotzdem noch immer wieder, Kapitalallokation, Unternehmensstrategie, sehr gut beschrieben. Dann auch wichtig in der Bilanz zu schauen, was sind die langfristigen Trends, wie schaut die Verschuldung aus, wie schaut auch die Margen aus, dann schaut man sich den Wettbewerb an. Es gibt eben eine Hülle und Fülle an Kriterien. Ich mache übrigens auch eben mit der Wiener Börse ein Seminar zum Thema Quality Investing und da widmen wir uns voll und ganz den qualitativen Faktoren. Und es sind dann doch zusammengerechnet ein Tag, den wir in dieses Seminar investieren. Also es gibt nicht das eine Kriterium, sondern es ist wie ein Orchester, ja, ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Instrumenten, was dann auch die Qualität und die Leistung des Orchesters reflektiert. Und das muss man halt dann wirklich, was ein Passwort, aber holistisch, also ganzheitlich verstehen. Die wirken ineinander. Dass gewisse Kennzahlen sich so entwickeln, kommt dann auch aus qualitativen Faktoren. Ja.
Spannend auf jeden Fall das Ganze. Und wie gesagt, das Thema Schulung oder die Vorträge, was du machst, ganz interessant, glaube ich, für den einen oder anderen. Ja, also das heißt jetzt für mich oder für die Leute, die zuhören, dieses Quality Investing, das kann jeder lernen. Das heißt, man muss halt nur die gewissen Parameter sich anschauen, man muss halt Unternehmens oder die Unternehmen verstehen lernen. Das heißt, man muss schon Zeit investieren, damit man auch so Quality Investing starten kann sozusagen. Also du würdest schon sagen, es könnte jeder lernen, der es lernen möchte, der auch die Zeit dafür nimmt und auch für das Thema brennt, aber das muss ja auch sein.
Ja, wie in vielen Aspekten, glaube ich, im Leben. Also man wird schwer ein Marathonläufer, wenn man das Problem hat, sich zu motivieren, am Abend laufen zu gehen oder in der Früh nach der Arbeit, ja, kontinuierlich. Man wird auch, glaube ich, schwer irgendeine Ballsportart machen, wenn man sagt, eigentlich ist vielleicht dann doch die Muse des Malens von größerem Interesse oder ein Instrument spielen, ja. Also man muss dafür brennen, absolut wichtig. Und in dem Fall betone ich auch das Thema muss. Das kann sich aber entwickeln. Ich bin ja selbst ein Paradebeispiel dafür, wie sich sowas entwickeln kann und über die Zeit herausschält. Wenn du mich fragst, wie viel Zeit man vielleicht auch für das Thema investiert, naja, das hängt von der Phase ab, wo ich stehe in meiner Investment Journey, ja. Oder frei nach Herbert Boastra, ich sage einmal so, ja. Wenn das Setup steht, also als Strategie, der Investmentprozess, das Regelwerk, was man definiert hat, dann etabliert man sich auch ganz klar auf den Prozess, schaue mir Unternehmen an und ich brauche selber für meine Analyse ungefähr 50-50. 50% der Zeit sind reine Recherchearbeit, ja, lesen, lesen, lesen. Und 50% sind dann wirklich auch das Schreiben für den Blog von den ganzen Parametern, die ich auch dort beleuchte, die ganzen Aspekte. Und je nach Unternehmen rechne ich da schon mit 20 bis 40 Stunden. Das ist es, ja. Was aber jetzt im Betrieb meines Portfolios betrifft, also wirklich der laufende operative Betrieb, ich habe ein privates Portfolio auch mit knapp über 100 Titel, da bin ich aber relativ, wie soll ich sagen, also das sind nicht viele Stunden in der Woche. Ich würde sagen, ich brauche gar keine Stunde in der Woche dafür, um das zu verfolgen. Hängt aber auch damit zusammen, ich habe einen langfristigen Anlagehorizont und ich reagiere selten erratisch bis gar nie erratisch bei allfälligen Quartalszahlen. Ja? Also es ist mir relativ egal, wie sich das entwickelt. Natürlich schaue ich drauf, weil ich mich auch für das Thema interessiere. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt gleich irgendwelche Korrekturmaßnahmen setze, wenn halt einmal ein Kurs bei einem Unternehmen 10% runtergeht, weil halt die Guidance von 10% Wachstum auf 9% Wachstum reduziert ist, hatte ich erst vor kurzem bei einem Unternehmen, wo ich sie dann sogar aufgestockt habe. Ja,
ja, weil du ganz anders Vorarbeit leistest, um das Unternehmen überhaupt reinzukaufen in der Depot. Also du hast dir schon vorher Gedanken gemacht und unter Anführungszeichen ein Ziel gesetzt, wo das hingehen soll, beziehungsweise was dein Ziel damit ist, und das ist ja nicht kaufen und bald verkaufen, sondern das ist ja, hast du ja schon mehrmals betont, langfristige Geschichte und du von Schwankungen bist du ja nicht unbedingt abhängig, überhaupt über die lange Zeit. Na, das ist ja nicht das Thema bei dir. Gut, die jetzt zuhören und sich denken, ah ja, das klingt auf jeden Fall interessant, die würden mir da gerne ein bisschen damit befassen und mir das anhören und anschauen und vielleicht selber damit starten, weil ich habe schon eine solide Basis vielleicht. Wie kann ich jetzt in Österreich damit starten? Was muss ich da beachten? Oder wie machst du das?
Ja, also wie gesagt, als eine Empfehlung kann man durchaus das Seminar ansprechen bei der Wiener Börse. Ja, ich muss wirklich sagen, für einen fairen Preis. Also es ist echt unglaublich, was dort das Team der Wiener Börse Akademie auf die Beine stellt, ja, für die Preise. Wenn ich mal denke, was für Grundlagenkurse in ETF-Investing verlangt wird, ja, von sogenannten Finfluencern, da stellt es mir die Haare auf. Ja. Also das kann man schon empfehlen. Und im Übrigen, es gibt genug freies Material im Internet. Mein Blog ist einer davon, von vielen, vielen. Ja. Es gibt dann auch Bücher, die man sich kaufen kann, und das kommen wir vielleicht auch noch dann zu sprechen. Ja. Also einmal Education ist ganz wichtig. Ja. Sich einlesen, das Ganze, und sich wohlfühlen mit denen. Und auch mal die persönlichen Parameter abstecken im Rahmen einer Investmentstrategie. Ja. Gibt da einige Themen, die man auch nur selbst weiß, ja, was man im Leben auch möchte. Deswegen kommen wir zum technischen Handwerk. ist natürlich da die Frage, welchen Broker verwende ich. Ja? Ich in meinem Fall habe halt sicher es so gemacht, wo es nicht ganz so einfach ist, aber es gehört halt auch zum Selbstentscheiden dazu, ja? Entscheidungswillen, sein Schicksal in die eigene Hände zu nehmen. Mit CapTrader habe ich definitiv einen Broker, der mir ermöglicht, zu sehr, sehr günstigen Gebühren zu handeln. Und dank der Vorabbefreiung bei manchen Werten, wie bei kanadischen Werten, kann ich hier den Wert deutlich von der Quellensteuerperspektive her eben mit dieser Vorabbefreiung mit 50% Quellensteuer zum Beispiel erwerben. Aber, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen natürlich, ja, ich kümmere mich dann aber auch selbst um meine Einkommensteuererklärung. Das ist ja alles mittlerweile über Finanz Online relativ einfach. Und im Bedarfsfall macht es dann schon auch Sinn, wenn man unterschiedliche Themen hat und vielleicht sowieso einen Steuerberater bei Hand hat, den aufzusuchen und auch zu fragen, wo trage ich das ein. Aber ich muss wirklich sagen, also da, was die Tool-Landschaft betrifft, bin ich schon sehr zufrieden. Ja, mit Finanz Online ist es relativ einfach. Und ja, das ist halt der Riesenvorteil bei CapTrader. Du hast dann alle Börsenplätze der Welt quasi durch Interactive Brokers ja dahinter auch zur Verfügung. Und dementsprechend kann ich dann auch zu, wie, und das finde ich doch ein wichtiger Thema beim Investieren, gerade am Anfang. Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass man am Anfang die großen liquiden Mittel hat, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht, mit deutlich günstigen Gebühren, das ist dann doch wichtig. Und früher hat man ja gesagt, na so 1% unter den, also maximal 1% Transaktionskosten. Heute würde ich sagen, naja, 0,5% sehe ich schon als sehr viel an, ja, für Transaktionen bei den heutigen Varianten. Und da ist eben mit CapTrader definitiv eine für mich optimale Wahl getroffen worden.
Wenn ich jetzt aber nicht ein neues Depot eröffnen möchte, könnte ich bei Flatex, Trade Republic oder wie sie alle heißen, das genauso starten, oder?
Ja, definitiv. Also gibt's die Aktien, die man auch sieht, also die Unternehmen sind ja keine Weltfremden, die sollten eigentlich überall auch gehandelt werden, sei es an den direkten Börsen, also direkt die Börsenplätze mit dem Direkthandel und auf der anderen Seite auch, ja, also du hast sie genannt, die Broker oder was weiß ich was, Dadat oder Easybank, ja, das, die haben die Werte genauso. Wie gesagt, es ist halt immer die Frage der Transaktionskosten und da, ja, denke ich mal, wenn man optimieren kann und auch gewillt ist, seine eigene Einkommensteuer zur Erklärung zu machen, mit den Erfahrungen geht das, die man halt sammelt übers Leben und auch über die Investment Journey kann man da durchaus deutlich günstiger das auch gestalten, ne, das Investieren.
Also für all die, die gern starten wollen und sich sagen, ja, sie möchten so gut wie möglich optimieren mit den Gebühren, ist CapTrader sicher eine gute Wahl. Man muss halt ein bisschen mehr machen, aber es ist ja vollkommen legitim und das funktioniert auch, ist ja nicht unbedingt schwer, weil in dem Fall ja auch, da geht es ja um Aktienausschüttung und nicht um irgendwelche Sondersachen. Also da sind wir nicht, also du handelst ja Aktien, nicht irgendwelche Optionen oder Optionsscheine oder irgendwelche Zertifikate, sondern du bist ja ganz normal im Cash-Bereich. Somit ist es weit weniger schwer wie solche anderen Konstellationen. Also nicht schwer und für jeden machbar, würde man sagen. Überhaupt, wenn man sich ja schon mit dem Thema Quality Investing befasst, da muss man ja auch schon ein bisschen einlesen, wird man vermutlich auch das andere Thema schaffen.
Ja, und zum Unterschied zu dem ein oder anderen heimischen Broker, ja, österreichischen Broker, gibt es sogar einen Kundenservice, der erreichbar ist.
Sehr gut. Gut, jetzt haben wir das Thema, welchen Broker haben wir angesprochen. So, das Thema, wie viel Zeit in der Woche und so, am Anfang immer mehr und dann irgendwann hat man so eingegroovt sozusagen. Du hast da kurz gesagt, welche Bücher kann man denn vielleicht als Einsteiger irgendwie sich anschauen? Wo würdest du sagen, oder ja, wo findet man Informationen, mit denen man sich da vielleicht ein bisschen leichter tut? Ungeachtet dessen, dass es natürlich auch die Schulung und das Ganze gibt, aber jetzt, ich lese gern über den Urlaub und wenn ich das nächste Buch hole, welches wäre da zum Beispiel in dem Bereich?
Ja, also abgesehen von der Primärquelle, als erste Anlaufstelle ist das Unternehmen, ganz klar. Ja, Geschäftsberichte, Risikoberichte etc. pp., was man dort findet, Unternehmenspräsentation für Investoren gibt es meistens, vor allem im US-amerikanischen, anglosächsischen Raum, super tolle aufbereitete Websites. Bei Büchern, ja, Sommerzeit, aber auch, wenn es jetzt wieder ein bisschen kötter wird, wenn man auch daheim sitzt, entweder vorm Kamin oder imaginären Kamin, ja, ist ja wurscht, habe ich da auch ein bisschen was mitgebracht, was hat mich dann doch geprägt, ist wahrscheinlich ein großes Wort, aber finde ich für das Thema Quality Investing ganz klar das Buch von Lawrence Cunningham, heißt auch Quality Investing, ja, als eine Basislektüre, wenn man sich mit dem mal näher auseinandersetzen möchte. Was mir gefällt ist, weil die Co-Autoren jene sind, die den norwegischen Staatsfonds auch betreuen. Also das hat vor allem einen Europa-Fokus auf den Unternehmen. Also das kann ich wirklich empfehlen. Findet man nicht oft, ja. Und das ist ein Unternehmen, das ist ein Buch, was eben diese europäischen Unternehmen ganz klar auf Basis der Qualitätsmerkmale, die wir auch heute in diesem Podcast besprochen haben, charakterisiert. Auch interessant finde ich von Dr. Markus Elsässer, ja, also auch, wie soll ich sagen, ja, Investmentphilosophie, Buch des klugen Investors Handbuch, kann ich schwer empfehlen, liest mir wirklich schnell, also ich glaube, ich habe es beim ersten Mal in Ahn aufwaschen mitlesen, lag auch, glaube ich, damals an einer ziemlich langen Zugfahrt mit der Deutschen Bahn, aber wurscht, das war das eine. Dann von Morgan Housel, ja, über die Psychologie des Geldes, geht ganz klar über das technische Investieren hinaus, ja, hat den Fokus eigentlich viel mehr auf das Thema Psychologie. Finde ich ja doch stilprägend, was das Thema auch Risikomanagement betrifft. Und dann ganz was anderes, aber weil wir beim Thema viel über Geschäftsmodelle gesprochen haben und Disruption, ja, von Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, ja, was auch wirklich einige Unternehmen porträtiert, die durch die Innovation, wo sie mal Innovationsführer waren, ja, aber dann eben von neuen Innovationen vom Markt verdrängt wurden und teilweise auch gar nicht mehr existieren. Ich meine, die ganzen bekannten Beispiele, Kodak zum Beispiel, ja, also diese Unternehmen, heute wird man wahrscheinlich auch Nokia dort auch subsumieren, obwohl es noch immer besteht, das Unternehmen, aber nicht mit dem eigentlichen Geschäftserfolg. Also finde ich auch sehr interessant, wie solche Disruptionen ablaufen und ja, wie schnelllebig eigentlich das Ganze auch ist. Ja. Das möchte ich so mitgeben, ja. Und wenn du sagst, Informationsquellen oder Tools, ich habe Seeking Alpha schon genannt, verwende ich wirklich seit über einem Jahrzehnt, bietet sehr viel auch in der Gratis-Version. Wenn man halt diese Analysen auch aus der Community lesen möchte, zahlt man da ein bisschen was dafür. Aktienfinder, Aktienguide, ja, kann man genauso verwenden, vor allem für die Daten, die man braucht. Für mich ist halt immer wichtig bei diesen ganzen Bezahldiensten, es sollte im Verhältnis zu dem stehen, was eigentlich an Investitionsmitteln ich verfügbar habe, ja, weil wenn ich mehr als 10% für irgendwelche Tools ausgib von meinen liquiden Mitteln, dann sage ich mal, das kann man hinterfragen, ja, weil da bin ich ja bei 1% oder darunter, was man halt so für Tools an Abo-Diensten investiert, ja. Kann am Anfang vielleicht auch einmal ein Lerneffekt sein. Ich habe auch manche Tools jetzt nicht mehr in Verwendung, die ich früher mal bezahlt habe. Das kristallisiert sich halt auch dann nach einer längeren Reise heraus, ja.
Genau. Sehr, sehr spannend, das Ganze drumherum. Wir haben jetzt sehr viel rausgehört, dass du natürlich sehr langfristig investierst, also 10 Jahre plus. In deinem Fall bist du ja schon über 20 Jahre eigentlich investiert. Trotzdem die Frage, welche Aktie würdest du nie verkaufen? Weil es einfach schon so lange drin hast. Weil das Thema Lieblingsaktie, das ist sowieso ein Thema, was nicht gut ist und was man nicht hat. Aber du hast ja ganz andere Kriterien im Hinterkopf. Was würdest du Stand heute nie mehr verkaufen?
Also da bin ich ganz ehrlich, ergebnisoffen. Beim Investieren, aber auch in vielen anderen Bereichen und Themen im Leben, da habe ich keine abgeschlossene Meinung. Deswegen kann ich nicht sagen, was würde ich nie verkaufen. Aber ich würde meinen, Geschäftsmodelle wie einer Johnson & Johnson, ja, aber auch einer Microsoft, obwohl sie im IT-Bereich sind, aber sich auch schon mehrmals gehäutet haben, das sind schon auf sehr solider Basis gebaute Unternehmen, auch mit finanzieller Stärke, wo ich sage, aktuell kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Unternehmen vererbbar sind. Allerdings, ich hatte ja auch den einen oder anderen Fehlgriff in meiner Historie. Ja, kann schon nochmal passieren, dass man sich auch da seiner Meinung heute vielleicht erinnert, aber auch dementsprechend dann ändert, wenn sich die Fakten ändern.
Was war zum Beispiel ein Fehlgriff? Nokia oder was?
Nein, die hatte ich nicht, ja. Aber PetMed Express, ja, ein kleiner, ja, wie sagt man, im Tiermedikationsbereich, die halt die Sachen zur Verfügung gestellt haben, im Vertrieb, ja, Distribution, ja, war Griff ins Klo, und zu spät die Reißleine auch gezogen. Da habe ich mich übrigens von einer doch sehr guten Bilanz täuschen ablassen, die nicht verschuldet waren, aber dann dennoch das operative Geschäft ist nicht mehr so gelaufen, hatten einen Corona-Boom, war glaube ich eine Zeit lang auch so eine Art Meme-Stock, unfreiwilligerweise, aber ja, die habe ich dann doch mit deutlich zweistelligen Minus verkauft. Ja.
Das heißt, wenn man den Geschäftsbericht liest, heißt das nicht, dass es perfekt passend ist, es ist immer ein Risiko dabei, dass man sich irrt oder es hat vielleicht gewisse Sachen nicht so eintreten, wie es sind. Trotzdem, long-term gesehen hast du auf jeden Fall viel richtig gemacht, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das Thema Quality Investing ist sicher spannend und auf der einen oder anderen Art macht das vielleicht der ein oder andere sogar schon, vielleicht nicht so bewusst wie du, vielleicht mehr aus dem Bauchgefühl raus oder halt, dass die gewissen Zahlen sind. Aber grundsätzlich wirklich eine spannende Geschichte, ja.
Ja, was ich dazu auch sagen möchte, ist das Thema Dividend Investing generell, ja, ist, also 80% der Unternehmen der S&P 500 zahlen eine Dividende. 55% oder mehr mittlerweile, glaube ich, zahlen eine seit zumindest 5 Jahren gesteigerte Dividende. Ja. Also das Thema ist absolut Mainstream, ist nichts Besonderes. Wir verbinden es halt dann mit dem Bereich des Quality Investings, aber per se kommt man schwer umhin, in Unternehmen zu investieren, die irgendwo steigende Dividenden als Track Record aufweisen. Und das hat man schon allein mit einem ETF-Investment, ja, bist du halt voll mit dabei. Ja, wir sitzen alle im selben Boot am Ende des Tages im Kapitalmarkt. Also wenn man auf der Long-Seite zumindest ist. Ja.
Du musst halt gleich mal starten, das ist einmal eines der wichtigsten Sachen. Ne? Und wie gesagt, wenn du einmal mit kleinen Beträgen startest, wie wir eh schon gesagt haben, da kannst du nicht viel falsch machen in den meisten Fällen und da lernst du auch am meisten. Das Skin in the Game, so wie du auch schon gesagt hast beim Thema Management, ist auch immer ganz wichtig, weil halt dann auch die Entscheidungen ganz anders sind. Wenn man mit investiert ist, wenn man mit profitiert vom eigenen Unternehmen, ist natürlich die Motivation auch ganz andere. Deswegen das Thema Management auch ganz interessant und wichtig. Was würdest du jetzt heute einem 18-Jährigen raten, der heute sagt, ich habe die Folge jetzt angehört, ich würde gerne starten, es interessiert mich, ich möchte da sein, so wie der Clemens oder in die Richtung?
Ja, da würde ich mal zunächst sagen, jeder ist seine eigene Version von sich selbst, ja, und vielleicht am nächsten Tag schon wieder eine andere Version, vielleicht auch bessere, das mögen andere entscheiden. Naja, irgendwo habe ich mal gelesen, ja, dass Mut ist das Geheimnis der Freiheit. Ich würde sagen, das Leben ist ein wunderschönes Abenteuer, von dem her zögere nicht, es zu erforschen.
Sehr gut, sehr schön. Und für jeden, der jetzt noch nicht genug hat von Clemens und von mir, oder halt hauptsächlich von Clemens, ne, weil ich bin ja sowieso dort, der sollte unbedingt am 18.09. zu unserem Community-Event kommen in der Wiener Börse. Da wird der Clemens das Thema auch nochmal aufgreifen und danach, denke ich mal, für einen direkten Austausch zur Verfügung stehen. Oder Clemens?
Ja, absolut, gerne. Und das ist ja auch eine der Motivationen, warum wir das Ganze ja machen. Ja, es ist ja nicht so, dass man da einen großen Reibach macht, ja, sondern es geht darum, Informationen zu teilen. Austausch ist extrem wichtig und ich finde es auch super klasse, was ihr auch da immer macht, ja, bei diesen ganzen Events, dass die ohnehin sehr rar gesäte Investment-Community, sie ist im Wachsen, ja, aber es braucht gerade bei uns hier in Österreich, ob das ihr das zur Verfügung stellt und ich freue mich riesig auf das Event und vor allem auch den Austausch nach meinem Vortrag, weil das ist für mich auch immer das Essentielle bei diesen Events. So looking forward.
Man lernt nie aus und das ist eine super Sache und deswegen, wie gesagt, wir freuen uns beide schon. Ja, Clemens, herzlichen Dank für deine Zeit. War echt spannend, also das Thema. Und wenn es Fragen dazu gibt, dann schickt sie uns im Nachgang. Die können wir dann entweder beim Event besprechen oder ich schicke es dem Clemens weiter. Vielleicht kann er es dann beantworten. Ja, Clemens, vielen Dank und wir sehen uns am 18.09.